Herzlich willkommen zu den CFO Insight News vom 18. Dezember 2025 mit Thomas Knauf und meiner Wenigkeit. Und ja, 28. Dezember heißt 6 Tage vor Weihnachten. Thomas, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Morgen, Daniel. Ja, jein eigentlich. Ne? Der Schreibtisch ist noch relativ voll, die Themenliste ist noch relativ lang. Bei mir wird es auch wahrscheinlich zwischen den Feiertagen irgendwie weitergehen. Deswegen, ja, ein wenig in Vorweihnachtsstimmung, aber tatsächlich auch noch mit vielen To-Dos im Kopf beschäftigt. Und bei dir?
Ja, wäre ja ein Wunder, wenn nicht. Also ich bin unter Vollstrom. Das heißt, zum Jahresende fällt den Leuten dann ein, dass man vielleicht noch eine Transaktion closen muss oder dass man doch noch Zahlen benötigt oder dass man jetzt entscheiden muss, ob das Ergebnis so gut wird, dass ich einen Verkauf, ich mache ja auch viel im Thema Mitarbeiter beteiligen, ob sich das dieses Jahr noch übers Knie gebrochen werden muss oder ob man sagt, naja, das Jahr ist vielleicht sogar so schlecht, dass man das viel besser ins nächste Jahr schiebt. Und natürlich habe ich die typischen Themen, dass jetzt die Leute wissen wollen, wie ist denn das Jahr, und man nochmal sich genauer den Dezember anguckt und feststellt, dass ganz viel Abgrenzung fehlen und vielleicht Dinge noch nicht aufgelöst wurden, die aufgelöst werden müssen, oder dass auch vielleicht Fehler passiert sind, was die Urlaubsrückstellung angeht. Das sind alles so Themen, die mich diese Woche beschäftigt haben, inklusive Planung. Und von daher, ich bin auch überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Vielleicht, wenn ich heute oder morgen dann mal den Weihnachtsbaum mit den Kindern hole und wir vielleicht anfangen, ein paar Plätzchen zu backen. Aber ja, so geht das Jahr halt jedes Jahr zu Ende.
Das ist ja so bei den CFOs und bei allen Leuten, die im Finance-Bereich arbeiten, dass die ja in der Regel nicht irgendwie Anfang Dezember den Stecker ziehen können und sich dann schon mal so langsam auf die Feiertage einstellen, sondern bei denen ist High Noon, ne? Es ist halt so.
Ja, wobei ich jetzt auch festgestellt habe, dass viele ab dem 20., also sagen wir mal ab morgen, in den Urlaub gehen und dann auch erstmal Betriebsferien haben bis zum 5., weil ja noch der Brückentag da ist. Und ja, ich weiß nicht, wie du das mit deinem Team handhabst. Ich habe es immer so gehandhabt, dass ich die Tage definitiv als gutes Beispiel dabei bin. Also ich habe mir den 27., 28., 29. waren eigentlich Tage, wo ich immer im Büro war, als gutes Vorbild und das auch wirklich genossen habe, ne? Weil dir geht niemand auf den Keks. Das Telefon klingelt nicht, es sind kaum Leute da. Du kannst richtig was abarbeiten und nochmal so in die Analyse gehen, ob du doch noch in deinen Zahlen irgendwo Fehler findest, die du noch nicht gesehen hast. Und dann wollte ich immer mindestens einen oder zwei Leute da haben, je nachdem, wer wollte und kann. Aber ich habe gesagt, einen brauche ich, damit wir schon mal irgendwie Eingangsrechnungen verarbeiten oder Fehler korrigieren, die in der Buchhaltung sind. Das wollte ich jetzt nicht auch noch machen. Das soll dann haben.
Ja, also bei uns ist das ähnlich. Wir sind ja als ERP-Haus, da wir ja auch Wartungskunden haben und auch Kunden haben, die über die Feiertage durcharbeiten, haben die natürlich auch Anspruch darauf, dass die dann im Worst Case jemanden ans Telefon bekommen, wenn da bei denen die Kiste stillsteht, jetzt mal salopp formuliert. Und natürlich ist das immer jedes Jahr bei uns die Diskussion, wer macht das jetzt?
Ja, klar.
Man versucht in so einem rotierenden System abzubilden, aber ich versuche dann auch immer so wie du als gutes Beispiel mitzugehen und zu sagen, naja, ich bin auch aktiv, also versuche die Zeit auch zu nutzen. Das Problem ist immer, es ist ja 0 oder 1, ne? Also ganz oft passiert gar nichts in den Feiertagen und dann bei Mitarbeitergesprächen kriegt man das ja dann auch wieder gesagt, da ist ja nichts passiert, müssen wir das wirklich so machen, können wir das ändern? Aber wir haben es auch schon mal gehabt, dass wirklich, war das 24., glaube ich, tatsächlich sogar mittags irgendwie, ne? Mhm. Alle mental schon unterm Baum, Glühwein in der Hand und dann der Riesenalarm beim Kunden und dann wurde da bis abends tatsächlich noch gewerkelt, ne? Also das ist so ein bisschen das Risiko, was man dann bei diesen Themen immer mit berücksichtigen muss, ja. Ansonsten stimme ich dir zu. Zwischen den Tagen ist relativ wenig los. Man hat seine Ruhe, man kann viele Dinge mal abarbeiten, man kann noch mal den ein oder anderen Deep Dive machen. So kurz vor dem Cut-off-Stichtag, wie man so schön sagt, ja, und kann dann vielleicht auch noch hier und da die ein oder andere Zahl nochmal auf links drehen, um dann zu gucken, wie mein Ergebnis wohl aussehen soll, wie ich es haben möchte.
Ja. Mhm. Genau. Ja, dann lass uns mal gucken, was die letzten 2 Wochen passiert ist. Vielleicht kleines Update von unserer Exkursion Richtung Remote Work. Wir hatten ja damals gesagt, 3 Tage, ist so meine persönliche Meinung, sollte eine Führungskraft schon vor Ort sein und am besten auch die Mitarbeiter. Dann habe ich witzigerweise ein Interview gelesen mit der Personalchefin der Mercedes-Benz Group und die sagt für Führungskräfte 5 Tage die Woche. Das fand ich jetzt ein bisschen hart, aber es zeigt so die Richtung. Und was ich interessant fand, ist, dass die im Grunde genommen das gestützt hat, was ich auch immer fühle, nämlich dass das wieder zu qualitativ besserer Arbeit geführt hat und auch mehr Kommunikation, was ja irgendwie auch logisch ist, wenn die Leute zusammensitzen. Das wollte ich nur noch mal als Update geben. Und dann sind ganz viele andere Dinge vor allem passiert aus der EU. Und zuerst muss man vielleicht sagen, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist jetzt von, ja, ich sag mal 450 Millionen Umsatz auf 1,5 Milliarden und statt 1000 Mitarbeiter brauchst du jetzt 5000 Mitarbeiter. Thomas, hilft uns das wirklich weiter?
Also kurz und knapp, nein. Ne? Ich muss aber fairerweise dazu sagen, ich habe mich eh immer schwer getan mit dem Thema. Der guten Gedankengang, der dahinter steckt, den finde ich absolut unterstützenswert, aber angefangen wieder von lausiger Kommunikation aus der Politik heraus, wenn du mich fragst, wie das Thema angeflogen worden ist, dann aus den diversesten Lobbyrichtungen ein entsprechendes Gegenfeuer mit gleich schlecht lausiger Kommunikation und so richtig die Themen, die Unternehmen platziert haben, die sie daran stören, nämlich die der Umfang, so ein Thema zu implementieren und dann langfristig aufrechtzuerhalten, dass das ein Problem ist, da ist wieder irgendwie nicht sinnvoll drüber gesprochen worden. Also was könnten wir denn machen, um diese Richtlinien entsprechend einzuführen, aber den Unternehmen das möglichst einfach in der Umsetzung zu machen? Also ich hatte da mal ein Gespräch mit einem Berufskollegen von dir, der intensiv in diesem ganzen Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung unterwegs ist und der sagt, ja, wenn man das schon so durchexerzieren würde, wie das da vorgesehen ist, dann müssten die sich entsprechende Abteilungen aufbauen, neben ihren klassischen Finance-Abteilungen, die sich exklusiv nur um dieses Thema kümmern. Und man kann jetzt darüber diskutieren natürlich, wie man möchte, aber erstmal ist das ja wieder nur der Aufbau eines Fixkostenbereiches, um eine Reporting-Verpflichtung zu erfüllen. Und dass die Unternehmen da sagen, das schmeckt mir erstmal so nicht. Ich denke, das ist legitim, das als aus Unternehmenssicht so anzubringen. Aber da habe ich nicht mitbekommen, dass da sinnvoll diskutiert worden ist, okay, das haben wir verstanden, wie können wir das Thema für euch möglichst einfach handhaben? Und die ganze Diskussion drumherum, die ist, finde ich, sehr polemisch geführt worden. So, jetzt ist es ja sowieso auf eigentlich nur noch einen sehr geringen Anteil von Unternehmen zurückgefallen, die das wirklich anwenden müssen, die da auch schon, so wie ich das mitbekommen habe, die letzten Jahre sich da schon drum gekümmert haben, da quasi ready zu sein, wenn es denn soweit ist, dass sie da auch was aus dem Hut zaubern können.
Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge thematisch trennen. Das eine ist das von dir angesprochene ESG-Reporting und EU-Taxonomie, die ja auch schon etwas eingedampft und verschoben wurde mit diesem Omnibus-Gesetz. Jetzt sprechen wir über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Dazu habe ich in 22, ich glaube die Folge 28 war das mit dem Daniel Belker damals, eine Folge gemacht, um darüber aufzuklären. Da hieß es noch, das kommt zum 01.01.2023. So, jetzt wurde ganz viel darum gerungen. Und die Frage, warum ich dich gefragt habe, ob uns das jetzt weiterhilft, weil wir das ja auch immer aus CFO-Sicht lösen, ist doch eigentlich, dass die Problematik immer noch ist, dass die großen Konzerne dich als kleinen Mittelständler ja trotzdem verpflichten werden, ihre Lieferkettenverpflichtung zu dokumentieren. So, das heißt, bin ich jetzt bei einer Schwarzgruppe oder Aldi Nord oder Aldi Süd als Lieferant irgendwo gelistet und mache nur, sagen wir mal, 450 Millionen Euro Umsatz, komme ich doch aus der Verpflichtung noch trotzdem nicht raus, weil ich nachweisen muss, wo mein Palmöl herkommt und ob das unter den richtigen Bedingungen hergestellt wurde. Was ja erstmal, ich glaube, da sind wir uns alle einig, richtig ist, nur faktisch ändert sich doch gar nichts.
Ja, ich bin da mal sehr gespannt. Also ich kann so ein bisschen den Bogen spannen. Bei uns zum Beispiel ist das Thema anderer Themenbereich, da ging es um die DORA-Richtlinie, aber das Thema ist quasi auch auf uns abgewälzt worden. Ne? Also wir sind als nicht kritischer IT-Dienstleister eingestuft worden, trotzdem haben uns unsere Kunden versucht, da mit den entsprechenden Frameworks mit in die Pflicht zu nehmen. Da haben wir uns ehrlicherweise mit Hand und Fuß gewehrt und sind dann da auch sehr tief eingestiegen, haben uns natürlich im Sinne der Kundenbeziehung schon irgendwann geeinigt, haben aber zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir nicht auf den ganzen Sonderkosten sitzen bleiben, die damit verbunden sind. Und ich würde jetzt genau das Gleiche versuchen, wenn ich da jetzt in so einer Lieferkette mit drin stecke, zu einem der Unternehmen, die davon betroffen sind, das genauso zu machen. Ne? Dass ich also sage, okay, ich verstehe das und werde wahrscheinlich auch nicht drum herum kommen, wenn ich nicht die komplette Kunden-Lieferanten-Beziehung verlieren möchte. Aber ich bin nicht bereit, das komplett auf meine eigenen Kosten zu machen. Natürlich, je leichter du auszutauschen wärst in so einer Lieferkette, umso eher wirst du das nicht durchkriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da das ein oder andere Unternehmen gibt, was dann vielleicht sich so zumindest im Kostenbereich ein bisschen schadlos halten kann. Aber ja, das ist so. Natürlich wird das durchgereicht werden. Ja, das sehe ich auch so.
Also wenn du sagst, die Folgekosten, dann sind das ja vermutlich nur Zertifizierungskosten, weil den internen Aufwand, den wirst du ja trotzdem haben und wahrscheinlich nicht mit einem internen Stundensatz dem Kunden in Rechnung stellen.
Tatsächlich habe ich das bei uns so gemacht, dass ich sowohl externe Kosten, also nehmen wir das Dora-Beispiel konkret, der Kunde hat ein Thema, schickt mir seine Audit-Leute ins Haus, die gucken sich unser Rechenzentrum an und ich muss für die Themen, die da bei mir platzieren, vielleicht auf externe Unterstützung zurückgreifen, dann wird diese externe Unterstützung in Rechnung gestellt und ich habe auch die Möglichkeit, interne Zeiten, die müssen natürlich dann alle entsprechend protokolliert werden, das ist so, ne, habe ich aber die Möglichkeit auch entsprechend quasi wieder zurück zu chargen. Ne? Also da geht es nicht darum, dass wir da Geld mit verdienen, da werden keine fetten Margen mit reingerechnet, sondern dass man erstmal im Aufwandsbereich in der G&V da wieder bei Null am Ende des Tages landet. Ja? Das ist eine Verhandlungslösung, das wird nicht bei jedem funktionieren, aber ich würde es zumindest immer versuchen. Also bevor ich jetzt sage, okay, ich schluck das einfach, wäre mein Ratschlag an jeden CFO, der das Thema dann jetzt auf dem Tisch hat, erstmal zu sagen, okay, gucken wir uns an, aber da muss irgendwie eine Lösung her, dass wir uns da im Aufwandsbereich ein Stück weit einigen können. Natürlich hängt das davon ab, ob du Verhandlungsmacht hast, ne? Das ist so.
Ja, das ist ja leider immer so, nur es würde ja dann doch wieder alle treffen, wenn jetzt ein großer Kunde sagt, ich will das aber von euch und das zumindest mal anzusprechen, ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil es einfach nur zu schlucken und zu sagen, ich habe jetzt hier mehr Aufwand und ich weiß gar nicht, wie ich das bezahlen will, ist ja sowieso Teil der Preisverhandlung und da habe ich jetzt was Konkretes, mit dem ich aber eins zu eins sagen kann, guck mal, das sind die Kosten, vielleicht sogar mit Kalkulation hinterlegt.
Ich frage mich halt so ein bisschen, also ich kenne jetzt ehrlicherweise nicht die komplette Richtlinie, ich habe dir jetzt den letzten Entwurf mir da nicht angeguckt, die sind ja auch tatsächlich immer sehr umfangreich, muss man dazu sagen. Mhm. Aber manchmal ist man ja überrascht, da wird so irgendwie so ein Halbsatz reingeschrieben, aus dem sich eigentlich heraus ergibt, dass wenn du jetzt anwendungspflichtig bist und du versuchst, das in deine Lieferkette runterzubrechen und irgendjemand macht da jetzt in Anführungsstrichen Schindluder oder gibt dir Infos zurück, die nicht stimmen, dass du ja trotzdem am Ende derjenige bist, der dafür mitzuhaften hat. Also du als anwendungspflichtiges Unternehmen kannst dann nachher nicht sagen, naja, ich hatte das quasi outgesourced in meine Lieferkette runter und damit bin ich da ja von frei. Ne? So, wenn das der Fall ist, müsste man sich das im Detail mal angucken, dann wäre das schon so ein Aspekt, den ich versuchen würde, dann als Lieferant in dieser Kette auch irgendwie mitzuspielen. Ne? Also, dass man da sagt, pass auf, wir am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die dafür haften müssen. Ich glaube, 3% des Umsatzes stehen da als Strafzahlung im Raum. 1,5 Milliarden, ist jetzt ja auch keine kleine Summe, ne? Und in dieser Gemengelage würde ich schon versuchen, mich da entsprechend zu positionieren.
Gut, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Ich hatte in so einer Randnotiz gelesen, dass Microsoft die Office 365 Lizenzen erhöht. Irgendwo zwischen 5,2 und 15% erhöhen wir die Preise für Office 365. Und da habe ich ja so diesen klassischen Login-Effekt. Ich glaube, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der ist neulich auf diese Free-Office-Version gewechselt, weil er dort aus politischen Gründen gesagt hat, wir können eigentlich kein amerikanisches Produkt mehr nutzen. Aber wenn ich jetzt in mein Unternehmen komme und sage, so pass auf, ich habe das jetzt mal durchgerechnet, mein Office 365 ist zu teuer, wir müssen alle auf Open Office umsteigen, wie das jetzt auch immer heißt. Ich glaube, faktisch kriegst du das nicht hin.
Glaube ich auch nicht. Also ich habe jetzt witzigerweise nochmal nachgeguckt, weil du gerade, was war die unterste Range? 5,2%. Ich habe jetzt gerade nämlich noch gelesen, die steigen ab dem 1. Juli 26 zwischen 9% und 25%. Das ist ja irgendwie die Business Basic, Business Standard. Was gibt es noch? Premium, glaube ich, ne? Und dann irgendwie Enterprise oder was? Also so.
Ja, da gibt es so drei oder fünf. Ja, ja. Das ist sehr diversifiziert.
Ja. Ja. Das ist eigentlich, ja, also klar. Das passt vielleicht ja so in diese ganze Diskussion, die Thema transatlantisches Verhältnis runtergebrochen auf ein Unternehmen, was halt mit seinem Produkt so omnipräsent ist, dass du, egal was du jetzt machen willst, eigentlich keine wirkliche Alternative hast, ne?
Nein, das ist eigentlich genau der smarte Ansatz, den ich dort von Microsoft so gewohnt bin, immer schon gesehen habe. Ich erzähle ja ganz gerne eine Anekdote. Als die auf das Cloud-Modell umgestiegen sind, saß ich mit meinem IT-Manager zusammen und er hat eine dicke Excel-Tabelle gebastelt und gesagt, na, wir können jetzt noch einmal kaufen und dann, wie sah das denn früher aus? Du hast ein Office-Paket gekauft, aktiviert, 3 Jahre abgeschrieben, 5 Jahre genutzt. Ein paar hatte man als IT-Unternehmen in unserer Größe aus der Partnerschaft, Klammer auf, meistens viel zu viel. So, da war immer so ein bisschen, Klammer zu, also da war immer so ein bisschen die Angst, dass irgendwann vielleicht ein Audit stattfindet und dort dann aufgedeckt wird, dass man nochmal nachlizenzieren muss. Ist nie passiert zum Glück und wir haben auch immer zeitig nachlizenziert, aber das war im Grunde genommen das Spiel. Für 3 Jahre kaufen, 5 Jahre nutzen, bis die Leute meckern und sagen, bestimmte Funktionalitäten sind nicht mehr da. Dann steigst du um auf das Cloud-Modell. Alle versprechen dir, das wird jetzt alles viel besser. Brauchst du noch monatlich, du brauchst nicht mal eine Jahreslizenz kaufen oder überhaupt kaufen. Ordnest es dem Mitarbeiter zu und wenn der Mitarbeiter geht, dann entziehst du ihm die wieder und zahlst nicht mehr dafür. So, und er hatte mir das vorgerechnet in Excel. Mir fiel die Kinnlade runter und ich habe gesagt, das ist ja eine Gelddruckmaschine. Und wenn wir da einmal drinstecken, wenn wir wirklich alle umgestellt haben, dann wird doch Microsoft jedes Jahr zum 1.7. kommen und die Preise erhöhen. Und genau das ist passiert. Ich habe damals für 2.000 Euro Microsoft-Aktien gekauft. Die halte ich immer noch. Die haben sich verzwanzigfacht. Also könnt ihr ausrechnen, wie hoch die Rendite da ist. Unglaublich. Und genau das passiert jetzt wieder. Und das passiert leider, um das abzuschließen, nicht nur in dem Dynamics 365-Umfeld, sondern das passiert vor allem auch im ERP-Umfeld, wenn du Business Central nutzt. Da habe ich jetzt gerade einen Kunden, der sagt, der führt das neu ein. 75 Euro die Lizenz pro Monat mal, der hat 150 Mitarbeiter. So, dann komme ich auf 135.000 Euro jedes Jahr jährliche Lizenzkosten. Und die Implementierung von einem externen Dienstleister wird Stand heute mit 400.000 Euro angeboten.
Okay.
Ja, das musst du erstmal verdauen.
Das musst du verdauen, ja. Ja, gut, das ist damals, als diese Cloud-Thematik aufgetaucht ist und man versucht hat, den Kunden immer die Vorteile davon schmackhaft zu machen. Da war natürlich bei vielen im Hintergrund der Gedankengang super. Wird der Kunde ja auch sehr transparent dann auf einmal. Also es ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn du früher klassisch irgendwie eine Lizenz bei einem Kunden irgendwo auf seinem Rechner installiert hast und dann war aber nicht klar, wenn der sich da jetzt neue User anlegt, kriege ich das wirklich mit, ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache eher so eine userorientierte Abrechnung, dann muss ich mich ja quasi auf seine Kiste aufschalten, darf ich das, kann ich das? Das ist dann in der Cloud-Lösung natürlich eine etwas andere Thematik, aber dass du darüber auch immer die Möglichkeit hast zu sagen, okay, ich kann da einfach straight meine Preiserhöhungen durchziehen und ja, es ist ein Locked-In-Effekt, also den Schmerzpunkt zu erreichen, wo einer sagt, ich nehme jetzt den ganzen Pain auf mich und wechsle wirklich komplett und gehe woanders hin. Da hängt ein bisschen natürlich von der Anwendung an, dass jetzt Microsoft mit seinem Thema Office, dass das, ich kenne immer noch keine vernünftige Alternative, ob es jetzt Google Spreadsheets oder sowas ist, aber also keine Ahnung, ich kenne da immer noch keine vernünftige Alternative, wo ich sagen würde, das kann man jetzt irgendwie flächendeckend im Unternehmen sich entsprechend da irgendwie anschaffen. Aber ist ja auch im ERP-Bereich so, ja. Also wenn du da deine Wartungsthematiken jedes Jahr um irgendeinen Faktor erhöhst, ja, dann beschweren sich die Kunden natürlich mal, aber dass dann die alle sagen, das gefällt mir jetzt nicht mehr, jetzt wechsle ich das komplette ERP-System und gehe dann raus, habe ich auch noch nicht erlebt, wenn ich ehrlich bin.
Was mich gewundert hat, also berechtigterweise, ich habe zwei Kunden, die gerade Business Central einführen und beide sagen, naja, ich erhoffe mir dadurch, dass die KI-Funktionalitäten, die Microsoft ja voranbringt, schnell im Produkt ankommen und dann rechtfertigt sich für mich auch so ein Invest, wie ich es gerade genannt habe, dass du irgendwo 400.000 initial in den Raum wirfst und dann nochmal 130.000 hast, wenn ich sage, in der Buchhaltung zwei Leute, Anführungsstrichen einsparen bzw. was anderes machen lasse und dann auch in diesen stupiden Angebot schreiben und ja, die Dinge, wo du heute wirklich Sachbearbeiter drauf hast, wenn ich die einspare. Dann sagt aber der Dienstleister, der es einführt, naja, zeigen kann ich euch das Stand heute noch gar nichts. Aber das ist erstmal Grundvoraussetzung, dass ich euch in Zukunft irgendwas zeigen kann. Denke ich, was ist das denn bitte? Also ich bin da im Moment so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hast du natürlich die Leute, die unzufrieden sind mit einem Altsystem. Das weißt du als selber ERP-Anbieter am besten. Auf der anderen Seite kann ich doch nicht so viel Geld aus dem EBIT nehmen, weil du kannst ja auch nichts mehr aktivieren. Das ist nämlich auch jetzt zweimal durchgeprüft von mir. Was kann ich eigentlich von diesen Dingern noch in die Bücher nehmen und dann über 3 Jahre abschreiben? Das ist nicht mehr viel.
Ja.
Ja. Du guckst schon so interessiert. Willst du es wissen?
Also, ja. Klar.
Früher war es ja so, dass du deine Implementierungskosten fürs ERP-System in die Bücher genommen hast und gesagt hast, ich schreibe es immer 3 Jahre ab. Jetzt haben wir ja aber Software as a Service. Das heißt, du kaufst ja nur noch Service ein und hast keine Verfügungsmacht mehr über die Software. Und jetzt gibt es in der Literatur einen Meinungsstreit und die einen sagen, tja, das ist kein Vermögensgegenstand. Und damit darfst du es nicht abschreiben. Das heißt, auch die Implementierungskosten durch die fehlende Verfügungsmacht ist das kompletter Aufwand.
Ja. Klingt logisch.
Und die anderen sagen, und denen bin ich eher näher, und naja, Moment mal, das ist doch nichts anderes als ein Mieteeinbau. Weil wenn du ein Gebäude baust und stellst da ein paar Trockenbauwände hin, unterteilst die Büros anders, dann kann ich das ja auch über die Vertragslaufzeit der Miete umlegen und abschreiben. Der Unterschied hier ist, meistens hast du ein jährliches Kündigungsrecht, ne, obwohl. Aber das wäre auf jeden Fall das, was ich auch vertreten würde.
Also, kannst du denn einen Mieteeinbau in einem immateriellen Vermögensgegenstand tätigen? Also ich kenne es ehrlicherweise ja.
Das ist ja nur eine Analogie, wo gesagt wird, na Moment mal, was ist denn so anders an der Gebäudemiete, / Softwaremiete, und die Dinge, die du dort einbaust und dir nicht gehören, weil du, wenn du das Gebäude oder der Mietvertrag endet, diese Dinge auch keinen Wert mehr haben. Ja, und das ist im Moment der Meinungsstreit, den wir haben. Ganz klar ist aber, wie immer, dass so Implementierungskosten, die zusammenhängen mit Schulungen, komplett runterfallen. Oder Design-Workshops etc., Konzeption.
Spannend, okay, das ist ein sehr spannendes Themengebiet. Ich meine, gut, dass man SaaS nicht aktivieren kann, ist eigentlich... Also für mich ist jetzt keine neue Info. Hast du mal Unternehmen gesehen, gerade vielleicht auch aus der Prüfersicht, wo die das versucht haben? Ich kenne das ehrlicherweise gar nicht.
Nein, aber es kommt jetzt auch erst auf. Um diese Neuimplementierung eines ERP-Systems machen ja viele, viele Unternehmen großen Bogen. Aus den genannten Gründen gerade. Das ist ein Rieseninvest. Du bindest Megakapazitäten in deinem Personal und alle sind unzufrieden, weil es A, teurer wird und B, es am Ende doch nicht so, wie versprochen läuft und du musst die Leute umgewöhnen, also Riesen-Change-Projekt auf ein neues System, wo dir vorher versprochen wird, dann funktioniert alles und du stellst fest, naja, so viel ändert sich vielleicht an den verschiedenen Stellen gar nicht, bis du eingearbeitet bist.
Also von den internen Friktionen verstehe ich das total, aber wenn ich jetzt mal überlege, also wenn du das alte Pricing-Modell im ERP-Bereich nimmst, du kaufst eine Lizenz, du hast darauf Wartung und für die Implementierung hast du noch die Dienstleistungspakete. Und die Lizenz und die Dienstleistungspakete, zumindest in einem entsprechend hohen Anteil, die wurden aktiviert und abgeschrieben über Zeitraum X. Ja? Mhm. Wenn du jetzt ja den Vergleich dazu nimmst in eine SaaS-Pricing-Logik, dann würdest du ja sagen, ich nehme die Lizenz, ich nehme die Wartung, ich nehme das Dienstleistungspaket, addiere das alles zusammen, hau vielleicht noch einen kleinen Faktor drauf und sag, pass auf, das musst du als Kunde über 60 Monate bezahlen. Dann hast du ja zwar ab dem Moment, wo du anfängst, aus Kundensicht jetzt mit der Implementierung, direkt den ersten Monat die erste SaaS-Gebühr auf dem Tisch liegen und musst die natürlich auch bei dir durchbuchen und bezahlen, aber du hast ja nicht die, also das verteilt sich ja hinten raus über einen viel längeren Zeitraum und dürfte damit eigentlich deine G&V ja eher entlasten, als wenn du sagst, okay, ich fliege jetzt los, ich kriege jetzt die ersten 50% Anzahlungsrechnung für die Lizenz und kriege die erste Anzahlungsrechnung für das erste Dienstleistungspaket und sobald die Lizenz installiert haben, schicken die mir auch direkt die erste Wartungsrechnung. Das verteilt sich ja schon so ein bisschen so im Rechenwerk, würde ich sagen, und sieht da irgendwie für mich jetzt aktuell in meiner Logik eigentlich schon besser aus, dass ich natürlich trotzdem intern den gleichen Aufwand habe, ich meine Key-User brauche, meine Leute sich an ein neues System gewöhnen müssen, ganz viele Rückfragen stattfinden. Das hat ja nichts mit dem Pricing-Modell an sich zu tun. Ne? Von daher, ich kann beide Seiten immer verstehen. Ich bin auch offen, beide Pricing-Modelle immer anzubieten. Ich finde, beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber sie bilden am Ende des Tages das Ganze irgendwie nur unterschiedlich in deiner G&V und im Zweifel in deiner Bilanz ab. Deswegen ist das Projekt nicht eindeutig anders oder besser oder wird schneller umgesetzt als nur weil die eine Variante SaaS ist und die andere der klassische Lizenzkauf.
Ja, das Projekt selber nicht. Also meine Meinung dazu ist, zum einen wird das typische Lizenzgeschäft aussterben, weil gar keiner mehr ein Interesse daran hat. Auch als Anbieter hat niemand mehr ein Interesse daran, einmalig eine Lizenz zu verkaufen, sondern das Ziel ist, Recurring Revenues zu generieren, die über den Lebenszeitraum eigentlich immer gilt. Und über diesen Locked-In-Effekt haben wir ja schon gesprochen. Es ist unheimlich schwierig, ein ERP-System, in dem du einmal drinsteckst, wieder durch ein anderes zu ersetzen. Es sei denn, du musst, weil dein ERP-Anbieter von vor 20 Jahren halt nicht mehr existent ist oder übernommen wurde oder das Produkt eingestellt hat. Aber es ist ja schon so, dass du Stand heute ein ERP-System auch länger als 3 Jahre genutzt hast.
Klar, ich habe Kunden, die haben 2001 unser ERP implementiert.
Ja. Und damit waren alle Implementierungskosten abgeschrieben und du hattest eigentlich keine weiteren Kosten, außer vielleicht mal ein bisschen Anpassung hier oder da. Oder deine jährlichen Lizenzkosten von 18-25%.
Ja, manchmal werden Module nachgekauft, die gab es dann vielleicht auch 2001 nicht, da gab es noch kein BI-Modul oder sowas. Ja, das sind dann so Dinge, die sind dann nach und nach quasi dran gebaut worden. Der ein oder andere Kunde hat mit Sicherheit dann vielleicht ein bisschen aggressiver aktiviert als der andere. Ja, das ist ja am Ende des Tages einfach nur Bilanzkosmetik, wie du das haben möchtest. Ich muss aber... Das, was du gerade gesagt hast, dass das Lizenzmodell stirbt, das habe ich auch ganz lange, ganz vehement so geglaubt. Mittlerweile erlebe ich ein Stück weit, dass Unternehmen das tatsächlich nicht mehr so machen, gerade so im inhabergeführten Mittelstand. Die haben jetzt vielleicht so eine Periode Cloud-Lösung, wo sie dann in diesem Locked-In-Modell unterwegs waren. Das hat sie sehr gestört. Jetzt wird überlegt, doch mal wieder ein neues ERP anzuschaffen, um die nächsten Entwicklungssteps mitzunehmen und, keine Ahnung, KI-Komponenten vielleicht schon mit drin zu haben. Und dann der Themenbereich Cybersecurity. Also bei vielen schwingt mittlerweile, wenn wir Anfragen bekommen, nicht, welche Funktionalitäten habt ihr, wie sieht das aus, was können wir da alles mitmachen, sondern der erste Frageblock ist, was passiert, wenn die Kiste stillsteht, wenn die bei euch irgendwie gehostet sein sollte, wie reagiert ihr darauf, wie stellt ihr sicher, dass es keine Angriffe geben kann. Das heißt, so der Fokus, wie man drauf guckt, hat sich ein Stück weit verändert. Und mittlerweile sage ich das auch dem einen oder anderen, weil wenn ihr wirklich die größtmögliche Sicherheit haben wollt, dann müsst ihr das eigentlich wieder auf einem Server bei euch installieren, einen Zaun drum bauen, 4 Sicherheitskräfte dran stellen, ja, das Tag und Nacht überwachen lassen von euren eigenen Leuten. Dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, schnell selber zu reagieren. Wenn ihr das outsourced, ja, dann seid ihr in Händen von jemand anderem. Ob der das gut oder schlecht macht, das ist erstmal egal, weil wenn das Ding stillsteht, dann ist der Schaden erstmal entstanden. Wie man sich hinten raus juristisch einigt, ist dann wieder eine ganz andere Diskussion. Aber das ist dann so, ne? Und da gibt's schon dann auf einmal wieder, dass jemand sagt, okay, dann kann ich doch vielleicht wieder das alte Modell fahren. Ich aktiviere das alles wieder, ich schreibe das ab und wir machen den Klassiker, ja.
Ich bin da anderer Meinung. Also ich war langer Zeit auch der Meinung, aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her. Da habe ich einen Artikel gelesen, was Microsoft in IT-Security investiert und dass die im Keller von Redmond die besten Hacker der Welt in einer Abteilung gebündelt haben, die so eine Milliarde Budget hat. Eine Milliarde. Und die machen nichts anderes als Cyberangriffe abwehren und analysieren, weil sie ganz genau wissen, dass das komplette Geschäftsmodell daran hängt, ob die Software sicher ist oder nicht, weil die Reputation einer Microsoft wäre so dermaßen beschädigt. Und wir hatten ja solche Fälle auch schon. Da konnte sich Microsoft ja dann immer, ich sag mal, rausreden nach dem Motto, naja, das letzte Security-Update wurde aber auf deinem Server nicht gefahren. Da liegt die Haftung leider jetzt bei dir, weil eigentlich war das Problem gelöst. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, du hast halt nicht mehr 4 Leute, die den Serverbetrieb sicherstellen, weil dort wird auch eingespart. Und ob die dann verfügbar sind sonntags um 3 Uhr nachts und dann wirklich aus dem Bett steigen oder ob sie dir den Vogel zeigen und sagen, so kann das nicht bis Montag warten. Und dritter Punkt, überleg mal diese Trojaner-Viren, die das ein oder andere Unternehmen das Genick gebrochen hat oder beinahe gebrochen hat. Da gibt es ja genug Beispiele und soweit ich weiß, waren das Unternehmen, die halt nicht die Sicherung irgendwo in der Cloud hatten und schnell mal aktivieren konnten, sondern dann doch den eigenen Serverraum. Wenn er sich da einmal komplett durchgefressen hat, viel Spaß.
Das ist so. Aber was ich in dem Zusammenhang, weil du jetzt Microsoft wieder als Beispiel gebracht hast, aber ich muss immer dazu sagen, es ist deutscher inhabergeführter Mittelstand, immer ein bisschen risikoavers, immer ein bisschen aus der Brille, was für Probleme könnte ich haben, wenn ich das in eine Cloud-Lösung reingebe. Und es ist schon auch immer bei allen, immer mittlerweile deutlich stärker, hängt mit Sicherheit auch so mit dieser, ja, hatten wir eben schon mal kurz angerissen, die Diskussion transatlantische Beziehung, dass gesagt wird, naja, wenn ich das aber irgendwie in Microsoft-Richtung gebe, dann habe ich Sorge, dass meine Daten auf einem amerikanischen Server landen. Ich will das nicht. Ja. So, und dann dann muss man sagen, okay, dann musst du dich ja nach einer europäischen Lösung umgucken und plötzlich ist die verfügbare Anzahl sehr gering, würde ich sagen, ja. Und der ein oder andere geschäftsführende Gesellschafter, der sagt dann tatsächlich, nee, ist mir alles zu heiß, dann suche ich mir einen deutschen Cloud-Anbieter, das soll alles da drauf, ja. Und dann führst du auf einmal Preisdiskussionen, die verstehen das natürlich auch. Super, der kommt jetzt zu mir, weil er möchte unbedingt in eine deutsche Cloud rein. Dann kann ich jetzt mal einen gesalzenen Preis auf den Tisch legen. Und dann fangen die schon wieder an zu überlegen, okay, lohnt sich das oder mache ich das selber? Ja?
Ja, ich hatte genau die Diskussion, hatten wir dann auch, als wir gesagt haben, okay, wir kommen nicht rum um diese Office 365-Einführung. Und dann gab es von der Telekom die Deutschland-Cloud.
Ja.
Gut, ist ja prima, das machen wir. Was kostet das denn? Ja, 5 Euro mehr pro Monat pro User. Also knapp ein Drittel mehr dafür, dass ich ein bisschen gefühlte Mehrsicherheit habe, aber eigentlich keinen spürbaren Mehrwert, bis darauf auf das gute Gefühl, die Daten liegen in Deutschland und nicht, wo sie bei Microsoft dann gelegen hätten, in den Niederlanden. Und vielleicht mit Backdoor, ne, da braucht man sich ja keine Illusionen machen. Wobei ich mich dann auch manchmal frage, gut, bei den ganzen Cloud-Anwendungen wie Office, da hast du natürlich schon sensible Daten. Bei einem ERP-System auch, aber ob jetzt die Buchhaltungsdaten dafür irgendwie so interessant sind, das weiß ich nicht. Mal vom M&A-Geschäft absehen.
Ja, also Haken dran. Ja, ich verstehe auch deine Argumentation. Ich finde das nur spannend, dass sich das teilweise wieder so für mich gefühlt in den Klassiker, natürlich auch jetzt nicht mehr wie in den 90s, viele Dinge haben sich geändert, aber dass so die Kerndiskussion dann doch auf einmal wieder dahin zurückfällt. Ja. Ich bin da mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Ich auch. Es gibt auch aus meinem Kundenkreis erste Unternehmen, die mit so einer KI-Factory für Software experimentieren, sage ich mal, und sagen, naja, vielleicht kommt unsere Software demnächst gar nicht mehr von einem großen Anbieter, sondern wir bauen uns die selbst. Vielleicht mein Buchhaltungsmodul, das ist, da kannst du irgendwas von der Stange nehmen, ne? Das ist nicht sonderlich komplex. Aber dass ich meine Prozesse so abbilde, wie ich sie habe und mir so programmieren lasse und dann zu einem relativ schlanken Fuß, weil ich brauche nicht mehr 10 Entwickler, sondern vielleicht brauche ich nur noch 2, einen Architekten, einen Entwickler und der weiß, wie er das ordentlich in Code umstellt. Die Frage, die ist jetzt auch hier Security und Reproduzierbarkeit, ne, weil wenn das Modul jetzt angepasst werden soll, weiß dann die KI Stand heute noch, was sie letztes Jahr gemacht hat oder fängt sie schon komplett neu an und schießt mir dann meine Verlinkungen und Verknüpfungen im ERP-System auseinander.
Also sehe ich genauso wie du. Ich bin auch der Meinung, dass du künftig, da kaufst du quasi ein Basismodul, ne? Und alles andere drumherum, das entwickelst du dir mit deinen Leuten selber. Also dein wirklich tailor-made und self-made ERP. Aber die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, die werden auf jeden Fall in dem Zusammenhang relevant sein. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch so sein wird. Kleines Beispiel noch, wo übrigens der Locked-In-Effekt für mich so ein bisschen momentan, wo man merkt, okay, ja, durchaus auch den ein oder anderen KMU-Anwender von SAP und jetzt hast du ja den Wechsel auf S/4HANA und wir haben jetzt tatsächlich auch Anfragen bekommen von Unternehmen, die sagen, nee, ich will darauf nicht wechseln, weil das ist de facto der Austausch des alten ERPs. Also es ist kein neues Release oder sowas, ja, sondern wir müssen eigentlich wieder alles neu machen. Und gut, weiß man auch, SAP ist ja so der Rolls-Royce unter den ERP-Systemen, was das Pricing angeht. Und da gibt's auch die Ersten, die sagen, nee, dann wechsle ich da nicht hin, sondern ich suche mir ein anderes und mache den Wechsel dann in ein komplett anderes neues System rein. Mhm. Also vielleicht, klar, SAP wird es trotzdem weiter gut gehen, die werden super Zahlen fahren, die werden jetzt wahrscheinlich nicht in Tränen ausbrechen, aber ein Teil ihrer kleineren Kunden wahrscheinlich, die werden dann sich das doch noch überlegen und dann merkst du, okay, da wurde vielleicht der Bogen an der Stelle so ein bisschen überspannt. Kann natürlich Absicht sein bei SAP, ich kenne deren Strategie an der Stelle nicht, ne, dass die sagen, komm, wir machen eine Portfoliobereinigung, ist okay, wenn wir die verlieren. Aber es gibt auf jeden Fall da die Ersten, die sagen, nee, der Schmerzpunkt ist bei mir überschritten worden.
Ja, was macht man jetzt daraus, ne, ist die schwierige Frage. Ich möchte jetzt nicht 2-3 Jahre warten darauf, dass KI meine eigenen Prozesse schreibt und ich habe dann trotzdem Prozess. Ich möchte jetzt auch im Geschäft nicht die Office-Produkte komplett auswechseln und trotzdem muss ich auf die Kosten gucken. Weil diese Position da unten, die da unter Wartung für Soft und Hardware meistens irgendwo gebucht wird, die explodiert ja, die wird ja jedes Jahr mehr. Also muss ich mir das ja in irgendeiner Form angucken. Und wir haben noch gar nicht den Topf aufgemacht mit all unseren IT-Freunden, die alle auch noch Jira nutzen wollen und den Marketing-Freunden, die alle noch HubSpot oder Salesforce brauchen und alle danach schreien. Ich muss da irgendwann ran, eine Inventur machen, muss gucken, welche Funktionalitäten brauche ich wirklich mal unabhängig von Befindlichkeiten. Weil das ist ja immer, dass der eine liebt Salesforce, deswegen muss es Salesforce sein. Parallel wird das ERP-System, aber jetzt bleiben wir Business Central mit dem Microsoft CM eingekauft, weil das irgendwie Teil des Bundles war, wird aber nicht genutzt. Zahle ich ja erstmal doppelt. Mhm. Jira wollen sie alle haben, gucke ich rein, wer nutzt das eigentlich wirklich? Ja, die im Customer Support, ja, Haken dran, die brauchen das. Aber auch da gibt es ja Alternativen, auch Open-Source-Alternativen. Nur da wird sich mal sehr drum gesträubt, weil es ist ein bisschen auch, ja, dieses gefühlt, ich arbeite in einer Company mit Leading-Edge-Technologie arbeitet und dazu gehört einfach Jira. Deswegen will ich nicht mit was anderen arbeiten, auch wenn das 1:1 das gleiche Produkt war, nur das Logo oben ausgetauscht würde. So manchmal mein Gefühl, ne, so ein bisschen ketzerisch gesagt.
Das ist so, aber, ja, ja.
Aber wir müssen ja mit der Finance-Brille drauf gucken, dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft und ab und zu die Leute auch mal an den Tisch bringen und vielleicht auch mal was abschneiden. Auch diese vielen Tools, die sich von links und rechts irgendwie reinmogeln. Ich abonniere nur mal hier für ein Projekt Canva meinetwegen und plötzlich habe ich 3 Lizenzen oder Teamlizenz von 5 und keiner denkt mehr dran und keiner nutzt es. Und das ist immer das Schlimme, wenn es nicht genutzt wird.
Ja, ich glaube, dass du da halt einfach die Situation hast, dass wenn du das machen möchtest als Finance-Verantwortlicher oder Finance-Verantwortliche, dann musst du dich halt in dieses Themengebiet auch reinfuchsen. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mich immer sehr gerne in Themen reingefuchst, aber irgendwann, als dieses IT-Thema immer größer wurde, da wird ja ein eigenes Wording benutzt. Also du hast ja dann deine Finance-Wording und dann hast du dein IT-Wording. Dann musst du dich da erstmal wieder reinentwickeln. Und dann muss man ja selber ein Gespür dafür entwickeln, passt das jetzt oder passt das nicht, weil auch der ein oder andere geneigte User dir natürlich ganz schnell erzählt, was alles schief geht, wenn du da jetzt sagst, wir schneiden das jetzt ab, weil wir das nicht mehr brauchen, nicht mehr wollen, weil es einfach in keinem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis oder sowas steht. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das schon für viele nach wie vor einfach eine Blackbox ist. Also das Verständnis zu haben, nee, das ist was, das können wir ganz klar abschneiden und deswegen wird jetzt hier nicht die Welt zusammenbrechen, außer dass du vielleicht jemandem in seiner persönlichen Befindlichkeit mal auf die Füße trittst, dann das kann man ja anderweitig irgendwie handhaben. Das glaube ich schon, dass das nach wie vor sehr ausgeprägt ist bei den Finance-Verantwortlichen. Ja, also ja, CFOs haben ja immer das Thema, dass IT bei ihnen in den Themen, in den Komplex der Themen mit reingepackt wird und immer größer wird und immer komplizierter wird. Auf einmal war da Cybersecurity mit drin. Jetzt kommt die ganze KI-Welt noch mit dazu und das sollen die irgendwie handhaben. Neben HR, was meistens noch bei ihnen liegt, Legal liegt dann meistens noch bei ihnen und dann halt noch der klassische Finance-Bereich mit FIBU und Controlling und Liquidität. Das ist ja schon ein ordentlicher Blumenstrauß an Themen und da kenne ich viele, die sind im Legal und im Finance, im klassischen Finance-Bereich super stark. Ja, HR, okay, versucht man irgendwie noch sich jemanden zu holen, der sich da operativ drum kümmert und dann hast du auf einmal die immer größer werdenden IT-Themen an den Füßen und wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ja.
Wird auf jeden Fall ein Thema sein, was ich nicht von meiner Agenda streichen würde, sondern wo ich Augenmerk drauf habe.
Das würde mich ja sehr wundern.
Aber das war auf jeden Fall eines der Themen, die mich die letzten zwei Wochen auch beschäftigt hat. Aus Kundensicht, weil es einfach diese horrenden Kosten sind und natürlich in Richtung Planungssicht, dass ich das dann auch im nächsten Jahr in der Planung haben muss. Wenn all meine Software-as-a-Service-Anbieter ihre Preise erhöhen und ich keine Möglichkeit habe, da irgendwo Alternativen zu finden. Letztes Thema, was jetzt die Tage ja ganz aktuell war, war das Aus vom Verbrenner aus. Thomas, jetzt habe ich wenig mit Automotive-Unternehmen zu tun, bis darauf, dass ich Freunde und Verwandte habe, die in dem Automobilbereich arbeiten. Und man hat ja immer das Gefühl, wenn das nicht mehr läuft, dann geht es mit Deutschland noch schneller bergab, als man sowieso schon denkt, weil da hängt alles dran. Und dann gab es ja so Nachrichten wie, dass dieses Jahr schon 56.000, das muss man sich mal so gedanklich vorstellen, 56.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind in der Automobilindustrie, von 772.000 auf 716.000. Und das hat mich mal dazu veranlasst, mal zu gucken, was machen wir denn eigentlich mit Automotive, das heißt Zulieferer und Autohersteller. Und es macht 4,5% des Bruttoinlandsproduktes aus. Mhm. So, jetzt musst du immer sehen, wie wir das jetzt gemessen. Ne? Also zum einen sind es natürlich die 4,5%. Das ist purer Umsatz in dem Bereich, aber du hast natürlich diese 716.000 Mitarbeiter, die ja auch alle Geld verdienen und dieses Geld auch wieder in andere Bereiche bringen. Ne? Also ist der Faktor wahrscheinlich irgendwo 6-7% der deutschen Wirtschaft. Jetzt kommt das Aus vom Verbrenner aus. Wir sind endlich technologieoffen. Ja, kann ich dich auch wieder fragen, hilft uns das? Haben wir jetzt die Automobilindustrie in Deutschland gerettet?
Also, das ist eine gute Frage. Ich bin auch kein Automotive-Experte. Ich beobachte, dass die Automotive-Industrie in Deutschland sich dahin entwickelt. Ich würde das wahrscheinlich auch so machen, wenn ich da jemand wäre, der da was zu sagen hat, dass ich zwar vielleicht noch mit meinem Hauptsitz in Deutschland bin und da auch meine Marke weiterhalte, aber die mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfung dahin verlagere, wo es möglichst günstig ist. Mhm. Was natürlich dazu führt, dass du dann halt vielleicht Werke in Deutschland eben nicht mehr halten kannst. Wie viel waren das jetzt bei VW? 3-4 Werke, die da zur Disposition stehen? Also schon ein relativ großer Anteil. Bei Mercedes habe ich sowas gehört. Ich glaube, selbst Porsche denkt darüber nach, das zu machen. Und es gab ja mal so dieses Thema Nearshoring. Wir packen das irgendwie in Richtung der osteuropäischen Länder. Mhm. Jetzt haben die allerdings, muss man dazu sagen, ja auch das ein oder andere Thema aufgeholt. Also diese ganz krassen Dumpinglöhne in Anführungsstrichen, so nenne ich das jetzt mal, wie du die vielleicht früher noch in Polen hattest, die hast du heute auch nicht mehr. Siehe da, ich habe es gelesen, BMW überlegt jetzt doch wieder darüber nach, die Halbleiterbezüge deutlich zu intensivieren in China, ja, also doch wieder das Extrembeispiel weiter aufzuziehen, weil du da dann einfach ganz andere Herstellkosten mit hast, ja, und dass dann der Standort, der Kernstandort Deutschland da in Anführungsstrichen vielleicht verliert. Ich glaube, dass wir da nicht drum herum kommen. Also so bitter und so hart das für die Leute ist, die in der Branche arbeiten, mir tut das extrem leid. Der ein oder andere hat sich da mit Sicherheit darauf eingestellt, dass er sein ganzes Berufsleben da verbringen wird und dann in Wolfsburg ein Häuschen gekauft oder irgendwo da in der Ecke unten bei Stuttgart Und jetzt dreht sich das komplett. Aber ich glaube, dass sich das nicht ändern wird, nur weil jetzt gesagt worden ist, wir machen das aus, das Verbrenner aus. Sondern ich glaube, dass die großen Automotive-Häuser sich einfach weiter gnadenlos durchoptimieren werden.
Ja. Interessant waren die Reaktionen darauf. Man hätte jetzt denken können, also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir mal die Aktienkurse angeguckt. Die deutschen Hersteller sind alle vom Kurs gefallen, Tesla ist gestiegen. Ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber das war die erste Reaktion der Investoren. Die zweite Reaktion kam dann von den Automobilverbänden, alles voran, glaube ich, die VDA, die das Ding ja zerrissen hat und gesagt hat, naja, vielen Dank dafür. Das hilft uns aber ehrlich gesagt nicht, weil wenn wir jetzt zwar weiter Verbrennermotoren verkaufen dürfen, technologieoffen, ich muss immer lachen bei diesem Begriff, weil sollen sie doch sagen Verbrenner statt technologieoffen. Das ist, dafür aber grünen Stahl einkaufen müssen und das fand ich interessant, das Dienstwagenprivileg angepasst werden soll. Darauf hat ja die EU nur bedingt Einfluss, aber sie haben ja gesagt, sie möchten das dann in den EU-Ländern Dienstwagen nur noch bis 4,20 Meter gefördert werden, elektrisch. Das finde ich einen interessanten Move und darauf ist natürlich auch BMW sofort angesprungen, gesagt, sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Wir haben keine Autos, die 4,20 Meter langsam, bei uns fängt das ab 5 Metern an und wir haben auch eine große Firmenwagenflotte, also uns schadet das eher. Also, das ist doch mal wieder das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ja. Jetzt haben sie alle lobbyiert. Jetzt ist endlich was auf dem Tisch, wo alle dachten, jetzt kommt ganz viel Freude auf. Und jetzt fangen sie alle an zu mosern. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was wäre denn, wenn man das mal ganz abschaffen würde? So wie die Amis das ja im Grunde genommen auch machen. Ihr könnt alles fahren, was ihr wollt. Ich glaube, mein nächstes Auto würde trotzdem ein Elektroauto werden. Rein aus wirtschaftlicher Sicht, wenn die Autos wartungsärmer sind und günstiger fahren, gut, jetzt habe ich auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, dann ist das definitiv mein nächstes Auto. Und wenn es dann auch noch gefördert würde, steuerlich, wie es ja heute schon ist, dass mein Dienstwagen nur noch mit 0,25% versteuert wird statt 1%, ist das für mich ein No-Brainer. Und dann nützt uns doch die Technologieoffenheit überhaupt nichts, weil ich kriege hier zum vernünftigen Preis keinen ordentlichen Stromer.
Ja, deswegen sage ich ja, ich glaube, dass das weniger, obwohl sie so in der Öffentlichkeit recht polemisch geführt wird, dass das weniger diese Diskussion ist, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, du hast das ja eben sehr schön gesagt, was für einen Anteil am BIP da mit drin hängt in der klassischen Produktionskette der Verbrennermotoren jetzt momentan bei uns in Deutschland. Und ich glaube, dass lange bei uns in Deutschland auf der politischen Ebene schon die Idee da war, okay, wir werden einfach über diesen Verbrenner aus, das, was wir da verlieren, in Anführungsstrichen, durch den Elektroantrieb irgendwie zumindest kompensieren. Im Idealfall werden wir sogar international auch im Elektroantrieb mit unseren klangvollen Automotive-Namen eine große Rolle spielen und werden dann auch da wieder leading sein. Das hat sich aber nicht bewahrheitet, sondern stattdessen haben, ich glaube, in dieser ganzen Diskussion, deswegen habe ich das eben so ein bisschen angerissen, die Automotive-Hersteller bei uns in Deutschland gesagt, wir hatten eh immer das Problem, wir haben viel zu hohe Herstellkosten bei uns in Deutschland wegen den Löhnen und so weiter und so fort. Das kennt man ja alle schon. Lass uns mal vielleicht diesen exogenen Faktor, wir werden jetzt ja quasi abgeschnitten, dürfen keine Verbrenner mehr produzieren irgendwann. Lass uns das mal nutzen als Auffangpunkt, um uns da von der einen oder anderen Kostenthematik zu lösen, dass die alle versuchen werden, auch Elektroantrieb irgendwie mitzumachen und dann entsprechend am Markt mitzuspielen, ist so. Sie haben momentan halt, glaube ich, das Problem, dass sie gegen chinesischen Wettbewerb ankämpfen müssen, der so brutal unter den Herstellkosten mit einem Preis an den Markt geht, weil einfach der Staat das da entsprechend subventioniert und dafür sorgt, ja, dass man da natürlich jetzt nicht mit den klassischen volkswirtschaftlichen Regelungen dagegen angehen kann. Aber irgendwann, früher oder später, wird sich das wahrscheinlich auch mal umdrehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China das jetzt 20 oder 30 Jahre auf dem Niveau so durchziehen möchte. Das wird auch deren Haushalt ja sukzessive immer mehr und mehr belasten.
Ja, ja, und ob die dann die Autos bauen, die wir fahren wollen, ist nochmal eine andere Geschichte.
Mein Nachbar kommt noch dazu, ja.
Der ist Redakteur bei einem, wie sagt man, Technikmagazin. Und der hat alle 2 Wochen hier ein neues Auto stehen. Und dann habe ich mal angesprochen, sag mal, warum hast du immer diese Elektroautos, diese chinesischen Marken, von denen man noch nie was gehört hat, da stehen? Ja, dann sind wir ins Gespräch gekommen, hat er mir erzählt, dass er da die Automobilsparte macht in dem Magazin und dann ständig alle 2 Wochen neues Auto kriegt. Im Moment steht da der neue Tesla, aber davor standen da wirklich Marken, von denen habe ich noch nie was gehört. So, und dann habe ich ihn mal gefragt, was denn das Beste ist, was er bislang gefahren ist und wie die Chinesen sich so fahren. Und er sagt so, du, die haben alle gute Reichweite, die fahren. Kaufen würde ich mir so ein Ding nicht, weil A, viel zu teuer durch die Zölle und innen kannst du nicht vergleichen mit einem deutschen Auto. Neulich hatte er da einen Skoda stehen, Kodiaq, die E-Variante. Da sagt er, das ist ein richtig gutes Auto. Der ist nur zu teuer. So, und dann, der wird ja schon in Tschechien gebaut. Aber da sagt er, das wäre wohl ein Auto, was er sich auch kaufen würde. Also ich glaube, wir haben da durchaus noch, ich weiß nicht, ob man es Vorsprung nennt, aber durchaus noch Argumente, warum man sagen kann, wenn man da konsequent umsteigen würde, würde man auch noch ein deutsches Auto kaufen. Wir haben noch ein zweites Argument, ist mir bei der Recherche untergekommen. In die zugelassenen Autos in Deutschland sind von 2010 von 8 Jahren Alter auf heute über 10. Der letzte Stand war durch 10,6 Jahre. Das heißt, jeder fährt fast ein 11 Jahre altes Auto. Kann man mal die Gründe sich überlegen. Vielleicht wollen junge Leute kein Auto mehr haben. Deswegen ist das nicht mehr so wichtig. Aber ich glaube, viele Leute warten auch ab und sagen, naja, ich brauche mir jetzt kein E-Auto kaufen, wenn das nur 300 Kilometer fährt. Wobei das ja wahrscheinlich für viele reichen würde.
Ja, total. Also das ist so ein Argument, das mir ehrlicherweise bei der ganzen Diskussion selber auch privat immer durch den Kopf geht, dass auch ich sage, ja, also wir sind auch total offen dafür. Offen gestanden fahre ich jetzt im beruflichen Setting einen Hybriden. Aber es gibt für mich noch nicht den sinnvollen Gebrauchtwagenmarkt, wo du sagen kannst, ich kann jetzt ein vernünftiges E-Fahrzeug mit einer vernünftigen Reichweite und 300 Kilometer ist mir ehrlicherweise zu wenig, weil ich habe 2 Kids, wenn du die morgens irgendwie, ne, die müssen zur Schule, zum Kindergarten gebracht werden, dann hast du noch einen Termin, fährst zum Kunden, kannst da nicht laden, wir haben zu Hause keine Wallbox, wir wohnen in einem Mehrparteienhaus, wir haben eine Tiefgarage, das da anzubringen ist ehrlicherweise gar nicht so leicht. Das heißt, ich müsste immer auf öffentliche Ladestationen zurückgreifen, da ist das Netz aber dann einfach noch nicht flächendeckend genug für meinen Geschmack, dass ich sagen kann, ich fühle mich damit safe und komme nicht in irgendwelche zeitlichen Probleme rein. Aber diese Dinge werden sich wahrscheinlich sukzessive alle lösen. Und wenn du dann einen vernünftigen E-Gebrauchten bekommst mit einer guten Reichweite, dann würde ich auch direkt sagen, okay, dann ist das jetzt so.
Ja. Was ich damit sagen will, der Markt ist eigentlich auch in Deutschland da und ich glaube, es geht vielen so wie dir oder auch mir. Und von daher Technologie offen hin oder her, am Ende wird es auch rein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten vermutlich trotzdem ein elektrisches Auto. Und ja.
Ich glaube, dass du, also für den normalen Individualverkehr mit Sicherheit, du hast natürlich trotzdem mal, also wenn du jetzt irgendwie Nutzfahrzeuge hast, der Förster, der mit seiner fetten Karre durch den Wald fährt und so vielleicht mal einen Hänger ziehen muss, ja, das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang eher über den klassischen Antrieb funktionieren, ne? Also du wirst ja wahrscheinlich so für die gewissen Teilbereiche mit Sicherheit auch noch Verbrennermotorenbedarf haben, ne?
Ja. Alles gut, alles gut. Nur was ich mich frage ist, die Amerikaner, zu denen wir ja immer ganz neidisch rüber gucken, die erzählen uns, Autos fahren irgendwann von alleine und wir bauen übrigens Roboter. So, habe ich hier noch nicht gehört. Das wäre ja eigentlich eine Domäne, wo sich die deutsche Automobilindustrie auch super gut entwickeln könnte. Und man sagt, gut, dann gibt es den Volksroboter von VW und dann gibt es einen höherklassigen von BMW oder Mercedes oder meinetwegen auch Porsche. Und der schiebt dann meinen Golfbuggy hinter mir her, wenn ich auf dem Golfplatz bin und fährt mich danach nach Hause, wenn ich ein bisschen zu viel im Clubheim hatte. Also da sind wir ja auch noch nicht bei dieser Diskussion, was wir statt Automotive machen, wenn das jetzt die Chinesen-Domäne ist. Aber das vielleicht ein bisschen, wir brauchen ja auch noch Zukunftsvision und in Anblick der Zeit wäre das mal was,
wo wir Thema.
Mal gucken können, was so Zukunftsthemen dann auch für die deutsche Industrie sind.
Ja, absolut. Das ist ja, ich finde das auch, dass es ein sehr flächendeckendes Problem ist, dass mir da zu wenig Vision drin steckt und aus dieser Vision, ich meine, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, sagt mir immer so schön, aber trotzdem funktioniert der Prozess ja so, dass du daraus dann irgendwie deine strategischen Themen ableitest. Aber wir kommen ja irgendwie gar nicht dazu. Also ich bin schon auch nach wie vor der Meinung, dass wir in Deutschland im Speziellen, aber in Europa dann im ganzen Konstrukt auf jeden Fall ganz viele Möglichkeiten haben, uns auch in eine entsprechende Zukunft zu entwickeln. Robotik, andere Antriebstechnologien, KI-Anwendungen, also überhaupt alles, was auch im IT-Bereich eine große Rolle spielt und auch spielen wird. Aber es ist so überlagert mit diesen ganzen anderen Diskussionen, dass man da gar nicht hinkommt. Ja? Die ganzen Stimmungen sind total aufgeheizt und ja, dann kriegt man da keinen Drive drauf, um zu sagen, okay, wir nehmen jetzt die und diese Themen und kümmern uns darum, dass wir da international eine Rolle spielen. Ich bin aber auch, ja, jetzt will ich nicht sagen Verschwörungstheorie, aber ich glaube auch, dass die Interessenlagen anderer Großmächte auf diesem Planeten diesem Thema einfach entgegenstehen und uns versuchen, da aktiv dran zu hindern, dass wir überhaupt in diesen Move reinkommen und sagen, wir haben jetzt unsere eigene entsprechende Industriestrategie und wir entwickeln uns da weiter und werden dann ein seriöser Gegenpart zu euch auf diesem Planeten.
Ja. Das mag sein, aber trotzdem brauchen wir, und das war ja letzte Woche auch die Folge zu dem Wargaming, wo dann der Pero Micic gesagt hat, wir brauchen Zukunftsfreude statt Zukunftsangst. Und das ist was, was uns so ein bisschen abhanden geht in diesen ganzen Diskussionen und auch jetzt wieder Verbrenner aus oder aus vom Verbrenner aus, statt zu sagen, lass ihn doch einfach weiterlaufen. Der wird sich sowieso von selbst überholen. Ich bin da total entspannt und lass uns doch eher an den Zukunftsvisionen arbeiten. Wir werden uns trennen müssen von den anderen Großmächten, wobei wir uns ja dann wieder binden an China. Sei es drum. Auch das sollte erstmal nur ein Randthema sein. Was wir brauchen, ist die Sektoren und da zeigen uns ja die anderen, wo die liegen können. Und du hast sie gerade auch benannt. Und dann bauen wir halt zukünftig Roboter statt Autos. Oder Roboter, die unsere Autos fahren. Oder ich kaufe gar kein Auto mehr, weil es mich selber und dann schließt sich der Kreis zu unserer Folge. Driving as a Service.
Geil.
Ich brauche nur noch das Auto, wenn ich wirklich von A nach B kommen will und kriege immer genau das Auto, was ich dann brauche. Für einen Kindergeburtstag kommt der Bus, für einen Urlaub kommt der Campervan und wenn ich alleine fahre, reicht mir der Smart, der um die Ecke kommt.
Das würde mir total gut gefallen. Also überleg mal, wie viel Zeit man dann doch mit der einen oder anderen Autofahrt einfach verplempert. Ja, in der kannst ein bisschen telefonieren und so, okay, aber man könnte ganz andere Sachen machen, wenn du jemanden hättest, der dich fährt. Also wenn es ein Roboter ist.
Nur abschließend, weil es war ja jetzt auch Ignite in San Francisco und da waren ganz viele meiner Kunden und mir haben die Leute erzählt, da gibt es in San Francisco die Menschen, die da leben, die ihr Kind einfach nur noch in den Waymo setzen und dann zu ihrem Sport fahren lassen, ohne selber mitzufahren. Weiß nicht, ob ich das machen würde, gerade in so einer Stadt wie San Francisco, aber das ist ja die Perspektive, wo man vielleicht in Zukunft hinkommt, dann sparst du noch mehr Zeit. Dann reichen auch die 300 Kilometer wieder für den Rest der Fahrt. Thomas, vielen Dank. Ich glaube, wir müssen hier Schluss machen, weil du einen Anschlusstermin hast und von daher wünsche ich dir und deiner Familie und auch euch, die alle zugehört haben, ganz schöne Weihnachten. Wir werden uns dann im neuen Jahr mal vielleicht beschäftigen mit dem Steuerreformgesetz 2025, was jetzt ja auch verabschiedet werden soll. Und bestimmt haben wir bis dahin noch 1, 2, 3 andere Themen, weil die Welt dreht sich immer weiter. Danke, Thomas.
Ich danke dir, Daniel. Das Gleiche an dich und deine Familie zurück. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich darauf, im nächsten Jahr mit unserem Podcast weiterzumachen und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern genau das Gleiche. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Bleibt gesund.
Dankeschön. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Ciao.